HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Geistliche Einkehrtage, sogenannte Exerzitien, finden meist in Klöstern und Bildungshäusern statt. Aber es geht auch anders. 5 Tage lang nur sich und die Natur erleben. Die Diözesen in Bayern bieten solche Bergexerzitien in den Dolomiten an. Geistliche Übungen, angelehnt an Ignatius von Loyola, begleiten die Teilnehmer auf dem Weg in die Berge. Rita Homfeld hat für Camino in HR2 Kultur eine solche Tour begleitet und beobachtet, welche geistigen Prozesse dabei in Gang kommen und was die Berge dabei lehren.
Täler, Gipfel, Grate. In Kompatsch bei der Seiseralm auf 1850 Meter Höhe ist man mittendrin in den Bergen, fernab vom Alltag. Doch von Stille keine Spur. Die Alm zieht eine Menge Touristen an, nicht nur wegen des einzigartigen Blicks in die Weite der Hochebene, sondern auch, weil sie Ausgangspunkt zahlreicher Wanderwege ist. Es ist nicht einfach, im Hochbetrieb die eigene Gruppe zu finden. Viele Leute laufen vorbei, meist Tageswanderer, die im kleinen Rucksack ihre Brotzeit dabei haben. Hochbepackte Rucksäcke mit 8 bis 12 Kilo sind selten zu sehen und werden plötzlich zum Erkennungszeichen der Tourengeher. Es ist bereits 11 Uhr. Nur 3 von 12 Teilnehmern sind tatsächlich pünktlich am Treffpunkt, unter ihnen Stefan. Über das Warten kommt man ins Gespräch. Stefan ist 42 und Gemeindereferent in Osnabrück. Über 900 Kilometer sind es bis hierher. Warum nimmt er so eine weite Anfahrt auf sich?
Die Dolomiten gibt es nur hier. Also ich liebe halt einfach die Berge so. Das habe ich von der Familie aus mitgekriegt. Und ich finde, das ist für mich eine passende Kombination, Exerzitien und gleichzeitig die Liebe zu den Bergen irgendwie zu verbinden. Deswegen interessiert es mich halt einfach besonders, auch als Nordlicht so weit zu fahren. Jetzt außergewöhnlich weit natürlich diesmal. Wir sind halt eben allerhöchstens im Mittelgebirge. Es ist halt einfach nochmal ganz anders. Und es ist auch einfach eine Kombination aus dem körperlichen Beanspruchtsein und dem geistigen Auseinandersetzen. Das kommt in anderen Exerzitienformen nicht in dem Maße so extrem vor.
Stefan kennt Exerzitien, weil sie seinen Beruf immer wieder begleiten und von seinem Arbeitgeber gefördert werden. Dennoch hat es eine Zeit lang gedauert, bis er unter den verschiedenen Angeboten das Passende für sich gefunden hat. Exerzitien im Kloster gehören nicht dazu. Da fehlen ihm neben der Bewegung auch die Natur und die Berglandschaft. Stefan ist gern sportlich unterwegs. Die Bergexerzitien sind für ihn geradezu optimal, weil sie durch die Bewegung alles miteinander vereinen: Körper, Geist und Seele. Exerzitien sind geistliche Übungen, die die Achtsamkeit schulen. Sie lehren, mit offenen Augen durch das Leben zu gehen und im Augenblick zu leben. Wie die Menschen das schaffen und was sie brauchen, um dahin zu kommen, ist individuell.
Ich brauche das halt einfach, dass ich auch irgendwie einen Impuls bekomme, der mich anstößt zum Nachdenken. Das mag manchmal klappen, manchmal klappt das auch eben einfach nicht, weil dann eigene Gedanken sich in den Vordergrund spielen. Aber das ist dann ja auch gut so, das darf ja auch sein. Diese beiden Dinge sind für mich schon sehr wichtig, einen Anstoß zu haben, Impulse zu haben und aber auch die Momente der Stille zu haben, in denen ich darüber nachdenken kann.
Endlich unterwegs. Nach über einer Stunde warten auf weitere Teilnehmer, aber vor allem auf Gruppenleiterin Astrid und ihre Begleiterin. Während die beiden noch auf dem Weg vom oberbayerischen Weihern zum südtirolerischen Kompatsch waren, hatte sich ein Teilnehmer aus Trier schon längst wieder auf den langen Heimweg gemacht, wortlos und leise. Vielleicht aus Ungeduld, doch das ist nur eine Vermutung. Der breite Weg über die sanften Wiesenwellen der Seiseralm ist gemütlich und erträglich, trotz Mittagshitze. Die Augen können sich entspannen und schweifen über das hohe Gras des Almplateaus. Weite, soweit das Auge reicht. Manche Fläche ist bereits abgemäht. Der Duft von Heu erfüllt die sommerliche Luft. Allmählich kommen die Leute ins Plaudern. Nachdem sich alles gut eingeschwungen hat, folgt die Vorstellungsrunde. Dazu setzen wir uns mitten in die kniehohe Wiese. Eine interessante Perspektive und ein intensives Erlebnis.
diese wahnsinnig vielen Blumen. Ich kenne sie auch sehr gut. Und vor allem diese Weite, diese unglaubliche Weite.
Das ist ein Highlight im Jahr einfach. Und da kann ich alles andere zu Hause lassen, den Alltag.
Ich finde es ein spannender Moment, sich auf eine Gruppe einzulassen, wo man überhaupt niemanden kennt. Und dann einfach von den anderen zu hören, was sind das für Menschen, warum sind die da, was haben die für Erfahrungen.
Nach dieser lockeren Runde gibt es noch einen Impuls für den Weg. Sammle Hoffnung und wisse, was ist, ist gut. Jetzt geht es im Schweigen weiter. Für Lisbeth ist das ein ganz erhabener Moment.
Jetzt geht's los und jetzt schauen wir mal, was kommt. Das ist der wirkliche Beginn der Exerzitien und das ist ein ganz besonderer Moment, dass da nicht mehr groß geredet wird und da jeder stumm sich schultert und losgeht.
Stumm den Rucksack zu schultern, die Stöcke zu nehmen und schweigend loszugehen, empfindet der eine oder andere Teilnehmer als befremdlich. Ist er es doch gewohnt, jene, denen er begegnet, zu grüßen, so wie es in den Bergen von jeher üblich ist. Jetzt traut sich fast keiner von den meditierenden Wanderern zu antworten, wenn ihm ein freundlicher Berggruß entgegenkommt. Servus, buongiorno, salve, heißt es hier in Südtirol, wenn man einander begegnet. Die Exerzitiengruppe marschiert im Gänsemarsch weiter, unbeeindruckt von dem, was sie umgibt. Die Oberkörper sind leicht nach vorn gebeugt. Was die Teilnehmer mit sich tragen, ist meist mehr als nur der bepackte Rucksack. Unbeschwertheit, Leichtigkeit, gar Fröhlichkeit haben da gar keinen Platz. Im Gegenteil, Begegnungen am Berg mit anderen Wanderern oder Radfahrern, die auch auf dem Weg sind und bei engen Pfaden ihr Rad schultern, scheinen zu stören und sind immer wieder Anlass für einen Aufreger. Dabei dienen doch gerade die Exerzitien dazu, sich darin zu üben, erst einmal anzunehmen, was gegeben ist und was man nicht ändern kann. Stefan bringt es auf den Punkt.
Ich brauche eine gewisse Offenheit, um zu sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was kommt, aber das, was kommt, das nehme ich dann auch gerne so an. Ich erwarte schon aber auch irgendwie, dass ich zu mir komme und dass ich Ruhe finde und aus diesem, ja doch manchmal auch sehr stressigen, gut gefüllten, sehr stark strukturierten Alltag einfach mal rauszukommen und ja in eine Welt hier einzutauchen, die nach ganz anderen Regeln und in einer anderen Form läuft.
Stefan findet das Leben in den Bergen deutlich entspannter als das zu Hause. Und so steht er den Exerzitien gelassen gegenüber. Ihm sind die Rituale und Regeln der Übungen wichtig. Er respektiert sie. Gleichzeitig schafft er es, sich den nötigen Freiraum zu nehmen, den er braucht, um sich wohlzufühlen. Das gilt auch für das Schweigen.
Es gelingt mir ganz gut, die Freiheit zu nehmen. So, das gehört aus meiner Sicht zu Exerzitien auch dazu. Diese Tage dienen mir. Und dann muss und darf ich mir auch diesen Freiraum nehmen, den ich dann dafür brauche.
Der breite Almenweg verengt sich allmählich, bis er zu einem schmalen Wiesenpfad wird, der hinab zur Saltnerhütte führt. Dort machen wir einen kurzen Stopp. 7 Minuten sind angesagt. Es bleibt gerade mal Zeit für das Nötigste, kurz zu verschnaufen, einen Schluck Wasser zu trinken und schnell mal auszutreten. Kaum zurück, bedeutet der Blick der Gruppenleiterin auf ihr Handy, die 7 Minuten sind um. Weiter geht's. Manchen lässt der Gedanke nicht los, von einer getakteten Welt in die nächste zu kommen. In der Natur unterwegs zu sein, heißt auch zu entschleunigen und wahrzunehmen, was einen umgibt. Das Gluckern und Gurgeln des Bachs wirkt erfrischend in der Schwüle. Wir durchschreiten das Bachbett an einer niedrigen Stelle. Manche streben schnell zur anderen Seite, sind getrieben, wollen weiter. Nur wenige gehen etwas langsamer. Wenn man sich die Zeit nimmt und dem Bach für einen Moment zuschaut, wie er so dahin fließt und sich seinen Weg bahnt, weiß man, dass die Uhren hier anders ticken. Alles hat seine Zeit. Auf der anderen Seite angekommen, geht es einen Wiesenhang hinauf. Die Glocken der Kühe begleiten uns eine Weile. Der Weg ist steil. Es ist der sogenannte Touristensteig, der sich in Serpentinen emporwindet bis zur Schlernhochfläche. Von der Saltnerhütte bis zum Schlernhaus, wo wir unsere erste Nacht verbringen werden, sind es noch 620 Höhenmeter. Zwischen Steinplatten, Stufen und Fels bahnen wir unseren Weg. Es ist anstrengend. Die Gruppe läuft weit auseinander. Nicht nur Uschi kämpft mit sich. Die 78-Jährige ist zwar mit Abstand die Älteste in der Gruppe, aber durchtrainiert und mit viel Bergerfahrung. Den Mont Blanc und den Pizpalü hat sie erstiegen, etliche 4000er in den Westalpen und 6000er in Peru und Bolivien. Leidenschaft pur, ein Bergfex halt. Doch heute ist alles anders und sie weiß es.
Mein ganzes Leben lang habe ich große, anspruchsvolle Touren gemacht und wusste, ob meiner körperlichen Verfassung. Ich hatte mir die Karte angeschaut, habe mich befasst mit den Höhenmetern und habe gedacht, sei es allem, das ist nicht so hoch. Und bei den Exerzitien dachte ich, das ist so deine Kragenweite. Ich bin nicht der Religiosität mitgegangen. Und diese Spiritualität und auch diese Art und Weise, wie ich Kraft und Energie schöpfen soll, es gibt mir wenig.
Ihre Kraft schöpft sie aus dem Berggehen und der Natur. Vor allem aus den Blumen, die sie am Wegrand sieht. Edelweiß, Alpenrosen und kleine Herbstastern. Alles blüht. Dabei geht sie gern auch im Schweigen, weil sie dabei ihre Umgebung mit allen Sinnen wahrnimmt. Doch dieses Mal schweigt sie nicht freiwillig. Ihre Lungenbläschen zerstören sich langsam. Und nach einer Lungenembolie im letzten Winter spürt sie deutlich, dass sie weniger Lungenvolumen hat.
Ich habe Atemprobleme. Ich weiß von meinen Untersuchungen, dass ich nur 78% Luftkapazität in der Lunge habe. Und das merke ich halt ganz besonders beim Aufsteigen. Und dann eben noch auf solchen Wegen, wo man nicht gleichmäßig schreitet und geht, sondern wo immer diese Treppen und Stufen drin sind, wo man also immer den Rhythmus wechseln muss mit seinen eigenen Schritten.
Am Schlernhaus auf 2455 Meter Höhe kommt Uschi völlig erschöpft an. Der Kampf mit sich selbst und das Ringen mit den physischen Grenzen spiegelt sich in ihrem Gesicht wider. Jeder kann es sehen. Doch nichts passiert. Hätte sie nicht zurück ins Tal geschickt werden müssen, weil sie lungenkrank ist und ihr Leben in dieser Höhe gefährdet? Am nächsten Morgen ist die Hütte in Nebel gehüllt. Dafür ist die drückende Schwüle vom Vortag verschwunden. Die Luft ist angenehm kühl und frisch. Nach dem Frühstück drängt es die Exerzitiengruppe nach draußen. Gesucht wird ein trockener Platz für den Morgenkreis.
Ihr braucht ein bisschen einen guten Stand und ein bisschen Platz für eure Arme.
Gruppenleiterin Astrid leitet die Übung an und begleitet sie mit ihren Worten. Sie nennt es Körpergebet und geht dabei gedanklich den ganzen Körper durch, von Kopf bis Fuß. Die Übung gleicht der progressiven Muskelentspannung nach Jakobson. Jeder Körperteil wird zuerst angespannt und dann bewusst losgelassen. Der Atem fließt dabei in seinem ganz natürlichen Rhythmus. Es ist ein Einatmen und Ausatmen, ebenso wie der Atem kommt. Und wer dabei ein Gespür für seinen Atem entwickelt, der merkt, dass zwischen dem Ein- und Ausatmen immer eine kleine Pause liegt, die den nächsten Impuls einleitet. Ziel ist es, zu sich zu finden und durch die Achtsamkeit in die Stille zu kommen.
Und dann wollen wir einfach im Schweigen losgehen. Und jetzt ist es da oben noch ein bisschen neblig. Wir gehen jetzt trotzdem auf den Monte Pets.
Während die einen im Nebel auf 2563 Höhenmeter zum Monte Pets aufsteigen, gehen drei Teilnehmer zurück in die Hütte, warten, bis die anderen wiederkommen. Es ist eine Tour von Hütte zu Hütte, heißt es in der Tourenbeschreibung. Der Weg zum Gipfel ist optional. Uschi, die sich von den gestrigen Strapazen etwas erholt hat, ist erleichtert, dass ihr zum Weitermarsch noch etwas Zeit bleibt. Dass es mit ihrer Gesundheit seit einem Jahr bergab geht, kann sie nicht verstehen. Immer konnte sie auf ihre Gesundheit vertrauen. Und mit ihrem Ehrgeiz hat sie vieles geschafft, ob früher im Beruf als Stewardess, als Mutter oder als Bergsteigerin. Ihr bisheriges Leben ging immer steil nach oben. Sie hatte keine Zweifel, dass sie etwas jemals nicht schaffen könnte oder gar an etwas scheitern würde. Das war in ihrem Leben nie ein Thema.
Ist kein Thema für mich, Scheitern. Geht nicht, gibt's nicht.
Es könnte jetzt sein, dass du eine neue Aufgabe kriegst.
Ja, das könnte sein. Und ich bin der Meinung, das muss eben hier in meinem Gehirnkastel stattfinden, dass ich mich einfach mit diesen Gedanken befasse und ihn auch annehme, dass ab einem bestimmten Alter gewisse Dinge nicht mehr gehen. Und das schmerzt sehr. Aber ich nehme an, das gibt es nicht, dass man immer auf gleicher Höhe, im gleichen Level bis an sein Lebensende.
Trotz Lächeln schwingen Ängste und Zweifel mit. Bleiben ihr die früheren Bergkameraden? Werden sie bereit sein, mit ihr zukünftig auch moderate Wege zu gehen? Was bleibt? Plötzlich geht ihr ein Gedanke von der Abendrunde durch den Kopf.
Gott gebe mir Kraft und Zuversicht und Hoffnung. Und dann habe ich gedacht, na ja, das trifft ja jetzt für mich zu, weil es mir schlecht ging. Habe ich gedacht, du solltest eigentlich diese Worte auch verinnerlichen. Und wenn es einem gut geht, dann ist Hoffnung und gib mir Kraft und gib mir Energie. Das ist außen vor.
Vom Schlernhaus zur Thierser Alpelhütte sind es etwa 3,5 Stunden. Wir gehen leicht ansteigend über das Schlernplateau, immer noch im Nebel. Auch Uschi ist mit dabei. Der Tagesimpuls, Gott, ich bin immer da, begleitet uns und löst bei Stefan große Zuversicht aus.
Dass bei all dem, was ich tue, letztendlich Gott auch immer irgendwie dabei ist. Das gibt eine Grundgelassenheit, es nimmt mir nicht alle Ängste, aber lässt mich einfach auch nochmal frei handeln und frei leben.
Gibt es dir Vertrauen auch?
Ja. Vertrauen in mich selber, Vertrauen aber auch in die Situation und auch Vertrauen in die Menschen, die den Wege mit mir gehen.
Viel sehen wir nicht. Die Umgebung bleibt uns verborgen. Der Nebel ist zu dicht. Steinmännchen stehen am Rand und weisen uns den Weg zwischen Geröll, Fels und kleinen Pflanzen, die dort Halt finden. Nach gut 1,5 Stunden löst sich der Nebel langsam auf. Nebelschwaden ziehen umher und geben plötzlich den Blick frei für den weiteren Weg, der noch vor uns liegt. Von hier oben schlängelt sich ein Pfad abwärts zum oberen Rand des Bärenlochtals und von da aus zieht der Weg wieder nach oben zum Schutzhaus Thierser Alpel in 2440 Meter Höhe, das man mit seinem roten Dach schon von Weitem sieht. Der Blick ist beeindruckend. Jetzt erkennt man auch die großen Steinformationen, die auf den Grasflächen unterhalb des Weges liegen. Verliebte Wanderer haben Herzen aus Steinen geformt. Stefan ist fasziniert, doch im Nebel zu gehen fand er auch ganz spannend. Das brachte ihm eine neue Erfahrung.
Es war ja eine sehr einförmige Landschaft lange Zeit, als wir diesen Weg gegangen sind. Es ging ja relativ kontinuierlich ein bisschen bergauf. Und es war ja recht eintönig so. Ich finde, das entlastet so ein bisschen, wenn dann auch noch Wolken da sind und man nicht weit sehen kann. Es entlastet so ein bisschen die Augen von dieser Gier, ich muss alles Mögliche wahrnehmen. Ich kann gar nicht so wahnsinnig viel wahrnehmen, weil rechts und links ist Nebel und ich habe dann den Weg vor mir, vielleicht auch ein paar Blümchen und die Steine, aber es ist nichts irgendwie, was meine Wahrnehmung so sehr beeinträchtigt, als dass es mich ablenken würde. Das schafft natürlich die Möglichkeit, einfach auch für mich nochmal über bestimmte Dinge nachzudenken.
Für Lisbeth ist etwas anderes wichtig. Sie ist überrascht, dass man auch im Nebel noch schöne Dinge sehen kann. Sie hat ein Büschel kleiner gelber Blumen entdeckt, als sie heute früh mit auf dem Monte Piz war. Oben auf dem Gipfel spitzte dann noch für einen kurzen Augenblick die Sonne heraus. Das sind die Momente, sagt Lisbeth.
Ich fühle mich da wirklich Gott ein Stück näher. Und da fällt auch alles ab, die ganze Anstrengung. Oft ist man ja in so, wenn es losgeht und es ist schwer, und dann denkt man, warum tust du das eigentlich immer an, diese Schinderei. Und wenn du dann oben bist, dann ist das alles vergessen. Also das wiegt alles auf. Und beim ersten Tag, das hat mich sehr angestrengt diesmal, das war eigentlich noch nie so. Und da sind auch in mir ein bisschen so Ängste hochgekommen, oh, wie lange wird es noch sein, dass ich solche Touren mitgehen kann. Und ja, es ist anstrengend. Es wird einem auch wieder bewusst, dass ich jetzt nicht mehr von der körperlichen Leistungsfähigkeit her noch im Steigen bin, sondern im Abwärtsgehen. Aber ich versuche, im Jetzt zu leben. Und mir geben dann wieder Situationen Kraft, wie jetzt die eine Teilnehmerin, die mit 78 Jahren noch dabei ist.
Lisbeth ist 62 Jahre alt und geht seit ihrer Jugend in die Berge. Die Exerzitien sind ihr sehr wichtig geworden, weil sie ihr helfen, das Leben mehr in die eigene Hand zu nehmen. Als sich 2013 die Bergexerzitien auch für Leute öffneten, die nicht in der Kirche arbeiten, war sie gleich beim ersten Mal mit dabei und stellte sich eine Frage.
Das, was du jetzt noch vorhast, erleben zu wollen, was ist das eigentlich? Und wenn du das machen willst, dann musst du das für dich machen. Nicht immer darauf warten, dass jemand anderer mitmacht. Also ich bin halt in einer schwierigen Beziehung. Da kann man sehr einsam sein, wenn das nicht funktioniert. Und irgendwann wollte ich dann nicht mehr warten. Ich habe gesagt, okay, jetzt gehe ich allein los. Ich kann es nicht ändern, dass es so ist, aber ich bleibe jetzt nicht mehr stehen. Ich habe schon so viele Jahre vergeudet.
Bergexerzitien sind ein Ausgleich für die Belastungen im Alltag, aber auch der Quell für spirituelles Wachstum, erklärt sie. Danach sehnt sie sich schon lange. Vorbild ist für sie eine über 80-jährige Dame, die sie zufällig traf, als sie mit ihrem Hund unterwegs war. Über 100 Mal habe diese Frau ihren Hausberg in Tirol bestiegen, bis es eines Tages nicht mehr ging.
Er hat gesagt, ich habe dann schon eine Zeit lang mit Gott und mir selber gehadert, bis ich es angenommen habe. Und heute gehe ich den Weg innerlich. Und damals haben wir gedacht, boah, das musst du machen. Du musst jetzt die Touren verinnerlichen, dass das du dann auch innerlich gehen kannst, wenn die Füße nicht mehr können.
Über Nacht hat es kräftig geregnet. Am Morgen ist die Erde noch feucht und im Schatten ist es frisch. Doch jetzt führt uns der Weg in die Sonne und es wird langsam wärmer. Es geht über einen Klettersteig, der mit einem Drahtseil gesichert ist, hoch zum nächsten Plateau. Von dort aus steigen wir ab zum Geröllkessel. Wir queren das riesige Geröllfeld und kleine Schneefelder. Dann gehen wir wieder hinauf auf 2600 Meter für eine kleine Verschnaufpause an der Grasleitenpasshütte. Die Tour ist schweißtreibend und anstrengend. Sie fordert Trittsicherheit und Kondition. Die Teilnehmer erreichen allmählich ihre physische und psychische Grenze. Hier am Scheitelpunkt, wo es hinuntergeht nach Grasleiten, aber auch hinauf in Richtung Kesselkogel und weiter zum Lago Antermoia und zum Rifugio Antermoia, wird die Spannung in der Gruppe fast unerträglich. Alles kommt jetzt zusammen. Die körperliche Anstrengung, der unsichere Tritt bei manchen, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, Erwartungen und Befindlichkeiten, der späte Start am ersten Tag und die Unsicherheit, ob Uschi auf direktem Weg morgen zur Plattkofelhütte kommt. Plötzlich wird alles zur Zerreißprobe. Dicke Wolken brauen sich zusammen, es ist schwül. Astrid, die die Gruppe führt, verfehlt den Weg. Zum zweiten Mal hat sie sich geirrt. Und als einer aus der Gruppe auf den richtigen Weg deutet, will sie es nicht wahrhaben. Erst als sie bis zum Knie in ein Schneefeld einbricht, besinnt sie sich. Beim Abendessen im Rifugio Antermoia fängt es an, heftig zu schütten. Die halbe Nacht blitzt es und donnert kräftig. In der Früh liegt etwas Schnee. Das Gewitter hat sich verzogen. Der Bach am Rifugio, der sich aus dem Lago Antermoia speist, plätschert wie immer und folgt seinem Lauf. Für den Tagesimpuls gehen wir zur nächsten Anhöhe. Dort ist es kühl und zugig. Nebelschwaden ziehen vorbei.
Laden und bauen, Neuland begehen.
Beim Tagesimpuls geht es um das Ringen mit Gott, mit sich selbst und mit Widrigkeiten. Es geht um das Zulassen und Loslassen. Von der Anhöhe aus steigen wir weit hinunter zu einem breiten Flussbett. Der Weg ist durch den nächtlichen Regen ziemlich aufgeweicht und rutschig. Es geht immer wieder über Stufen aus Holz. Es ist ein Ringen mit dem Weg, meint Stefan. Grün wird es, Blumen sind wieder zu sehen, Latschen stehen am Wegrand und später auch vereinzelte Bäume. Es ist ein großer Kontrast zu gestern, als wir noch im Fels und im Geröll gegangen sind. Fast wehmütig blickt Stefan zurück auf die Tage der Stille.
Loslassen musste ich tatsächlich dann an diesem Hügel, wo das Tal sich öffnete und wo diese Geräuschkulisse wieder kam, diese Sehnsucht danach, in so einem Umfeld zu sein, wo wirklich nichts zu hören ist. Ich hätte auch gerne noch einen Tag gehabt, wo ich in dieser Ruhe verblieben wäre, irgendwie so.
Zwei Murmeltiere tollen auf der Wiese gegenüber der Plattkofelhütte. Uschi ist nicht gekommen. Ihr Zustand war so schlecht, dass sie von der Bergwacht ins Tal gefahren worden ist. Es wird Abend und langsam wieder ruhig, auch hier auf der Alm. Zeit für den Abschied. Stefan zieht ein Resümee.
Also ich nehme das schon wahr, dass wir als Gruppe einen Prozess durchlaufen haben und dass das sicherlich auch nicht immer einfach ist, dass es da, gerade wenn man dann in so Extremsituationen ist, Herausforderungen gibt, die man meistern muss. Das hängt mit körperlichen Befindlichkeiten zusammen, das hängt mit den verschiedenen Erwartungen, die die Teilnehmer haben, zusammen. Aber ich finde doch bemerkenswert, dass sich das auf eine angenehme Weise irgendwie hat regeln lassen.
Stefan durfte sich erfahren und die Gruppe. Er hat Ruhe gefunden und sich entspannen können. Dass nun wieder der Alltag ansteht, nimmt er gelassen. Es war eine tolle Tour, sagt Stefan zum Abschied. Er freut sich jetzt auf zu Hause. In ein paar Wochen wird er Vater.
Hoffnung, Mut und Vertrauen. Spirituelles Bergwandern in den Dolomiten. Sie hörten einen Beitrag von Rita Homfeld.